jetzt würde man sagen, mit den traditionellen christlichen Werten immer einen grösseren, sich immer weiter entfernt. Wenn es Ehe für alle oder einfach all das, was auf uns zukommt. Und von diesem Klartext ist überhaupt nicht die Idee, dass ich als Fimi-Mini-Papst jetzt da vorne verkünde, wie alle Gemeindemitglieder zu denken haben, sondern das Klartext ist das Wort Gottes. Und das ist das Fundament, wo wir drauf möchten stehen. Und es ist schon klar, dass die Bibel immer ausgelegt und eingeordnet werden. Da gibt es gewisse Methoden, Prinzipien, das haben wir in den letzten 3 Jahren von vorne bis hinten durchgespielt. Und habe ich da beim einen oder anderen Mal gedacht, ah ja, stimmt, da haben Leute vor uns auch schon gedacht. Und es tut gut, wenn man da kann anknüpfen kann. Aber, und das möchte ich wirklich ganz fest unterstreichen am Anfang, Bibelauslegung ist nicht etwas einfach für Profis. Ich hoffe, niemand denkt so. Sondern in uns als Gotteskind wohnt der Heilige Geist. Und er leitet uns beim Lesen und beim Verstehen. Und das ist das Entscheidende. Wir haben im Keller kistenweise mit Kommentaren von den höchst studiersten Theologen im deutschsprachigen Raum, aber ohne Wiedergeburt. Man liest das und hat das Gefühl, das Entscheidende ist nicht drinnen. Zwar viele gescheite Worte, so kompliziert, dass man sie fast nicht versteht, aber es bleibt etwas verschlossen. Und das ist der Heilige Geist, den wir brauchen. Und wegen dem dürfen wir erwarten, dass wenn wir aufrichtig, betend, auf Jesus ausgerichtet, uns mit seinem Wort beschäftigen, dass es uns zum Klartext wird. Dass uns die Orientierung schenkt, die wir brauchen. Und ich würde gerne einsteigen mit einer Gebetszeit, weil es eben nicht einfach ein Vortrag ist, das soll es eigentlich nie werden. Sondern es geht ja immer um unser Herz. Es geht immer darum, Jesus, red du zu mir. Hilf du mir, dass Sachen klar wird. Hilf du mir, zu sehen, was dir wichtig ist. Das ist das Entscheidende. Und wir haben ein schönes Lied, ich will den Lauf mit dir vollenden. Und wir denken, das passt in das Thema hinein. Und um das geht es. Wegen dem lesen wir das Wort Gottes, wenn wir den Lauf mit ihm vollenden. Wir haben sicher alle einen strengen Tag gehabt, aber stehen wir doch auf. So, jetzt hier oben einführen. E gleich MC Quadrat. Wem sagt das etwas? Das ist die berühmte Formel von Albert Einstein zur allgemeinen Relativitätstheorie. Und ich bin jetzt mega froh, dass das nicht unser Thema ist. Weil ich könnte da nicht viel darüber sagen, weil ich es nicht verstanden habe. Aber es hat etwas mit unserem Thema zu tun. Wo der Einstein die Formel aufgestellt hat, ist in Physik eine Welt zusammengebrochen. Weil er in dieser Formel, fragt mich nicht wie, aber eine Aussage davon ist, dass die Zeit und die Distanz nicht konstant ist. Dass wenn zwei Zwillinge, die genau gleich alt sind, der eine geht auf eine Weltraumreise mit fast Lichtgeschwindigkeit und der andere bleibt auf der Erde, wenn die zurückkommen, sind sie verschieden gleich alt. Die Zeit ist relativ. Und auch die Distanz, die man so super messen kann, kommt auf eine... Ich sage nichts dazu, ich sage es sicher falsch. Aber können wir uns vorstellen, wie da, wo vorher alles klar war, und es hat einfach gewisse Sachen gegeben, die sind einfach so, und plötzlich hat man gemerkt, Moment, so einfach ist es nicht. Das ist relativ. Das hat uns nicht gekümmert, weil wir keine Physiker sind. Aber für die Gilde ist eine Welt zusammengebrochen. In unserem Weltbild läuft etwas Ähnliches ab. Die Formel ist etwas einfacher. A gleich R. Alles ist relativ. Hast du das auch schon gehört? Nicht nur Raum und Zeit ist relativ alles. Sogar die Wahrheit, es gibt eigentlich nicht mehr richtig oder falsch. Es gibt nämlich Fakten und alternative Fakten. Und je nach Seite, wo man ist, wo man dazugehört, ruft man, das sind Fake News und das ist Fake. Aber was klar ist, ist eben nicht mehr so klar. Es ist alles relativ. Du hast deine Überzeugungen, ich habe meine Überzeugungen. Und solange wir uns gegenseitig in Ruhe lassen, funktioniert das tipptopp. Hauptsache, es stimmt für mich und es stimmt für dich. Das sind sicher alle Stichworte, die wir schon oft gehört haben. Und wenn wir uns fragen, ja, was gilt jetzt wirklich? Auf was kommt es denn drauf an im Leben? Ist das die komplett falsche Frage? Weil A gleich R, alles ist relativ. Und hier rein hat Jesus etwas ganz Entscheidendes gesagt. Eigentlich betet in Johannes 17, das ist das Gebet, wo er eine Art Rechenschaftsbericht über seinen Dienst hier auf Erde, seinem Vater im Himmel, formuliert. Und irgendwann kommt das Wort Wahrheit vor. Also wegen dem hat es etwas mit unserem Thema zu tun. Jesus betet hier zu seinem Vater über uns. Ich finde immer beeindruckend, dass Jesus schon über uns geredet hat und für uns Fürbitte da hat. Nimm sie nicht aus dieser Welt. Aber bitte bewahr sie vor dem Bösen. Also, unser Platz ist in dieser Welt. Zum Glück dürfen wir um die Bewahrung Gottes wissen. Bewahr sie vor dem Bösen. Das macht mir auch mega Mut für unsere Zeit, in der wir drinnen stehen. Ich habe überhaupt keine Panik. Weil ich weiss, Jesus hat betet, bewahr sie vor dem Bösen. Wenn du sie hier lässt, bewahr sie. Und da dürfen wir daran festhalten. Sie gehören nämlich nicht zur Welt. So wie ich nicht zur Welt gehört habe. Ja gut, dass Jesus nicht zu dieser Welt gehört hat, ist uns ja klar. Weil er ist gekommen und wieder gegangen. Und das Gleiche sagt er über uns. Wir sind zwar in dieser Welt, steht nicht anders, schreibt der Apostel Paulus, wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von der Welt. In der Welt und von der Welt ist offensichtlich etwas anderes. Das kann man unterscheiden. Wir sollen in dieser Welt sein, nicht Rückzugmentalität. Wir sollen nicht gleichförmig wie die Welt sein. Das ist hier gemeint. Wir sollen da sein, aber anders denken. Anders handeln. Und ich muss sagen, wow, Jesus, das ist recht ein riskanter Ansatz. Weil in der Regel, wenn man neu ist, früher oder später, also kannst du alles... Ja, Gott ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Normalerweise, wenn ein Zürcher da ankommt, irgendein Schretter, Berndeutsch. Aber genau das wäre eigentlich der Auftrag, den wir alle haben. Da sein, aber uns nicht anpassen. Anders denken und anders handeln. Und die Frage ist, kann das überhaupt gehen? Jetzt abgesehen von Gott. Kann das überhaupt gehen? Das Entscheidende kommt jetzt im Vers 17, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Hier kommt jetzt der Begriff Wahrheit. Die Wahrheit ist das Mittel, wo Jesus hier jetzt ins Spiel bringt, in diesem Gebet, wo den Unterschied machen soll. Dass wir in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt. Die Wahrheit. Und da steht hier noch geweiht, dir geweiht. Alle Bibelkenner wissen, dass hier Heilige in der Wahrheit steht. So schönes Lutherdeutsch. Heilige, was ja bedeutet, sondern sie aus. Sonderzone. Eine Sonderzone, wo die Wahrheit aufgerichtet ist. Das ist die Voraussetzung, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt. Dass in dem Bereich, wo wir ausgesondert sein sollen, ein Denken, eine andere Prägung, eine andere Kultur, wie man das immer nennen möchte, aufgerichtet ist, die nicht dieser Welt entspricht, sondern die der himmlischen Welt entspricht. Und wie geht das? Heilige sie durch die Wahrheit. Und von wo haben wir die Wahrheit? Da steht hier auch noch, dein Wort ist die Wahrheit. Jedes Wort Gottes, aber im ganz speziellen Sinn natürlich das gedruckte Wort Gottes, das, was wir schwarz auf weiß zur Verfügung haben. Die Bibel, lebendig, beständig, unabänderlich, irrtumslos, dein Wort ist die Wahrheit. Jetzt können wir sagen, wunderbare Bibel habe ich. Wo ist das Spannungsfeld? Und jetzt sind wir beim Thema. Lass uns mal ganz nüchtern überlegen, was kann eigentlich alles passieren, wenn wir uns am Wort Gottes, der Wahrheit, aussetzen. Was kann passieren? Als ich Kinder sah, so Sendungen, 1, 2, 3, die in meinem Alter sich an sich erinnern an das. Und genau so, das ist wahr, gibt es auch heute drei Möglichkeiten. Und da rede ich jetzt nicht nur über den Klartextgefäß, sondern jede Predigt, jedes Mal, wenn du die Bibel lesest, können drei Sachen passieren. Das Erste, ich lese das Wort Gottes und es bestärkt mich, in dem, was ich tue und denke. Und ich meine das wörtlich, bestärkt wirklich mit stark, stärker machen. Nicht nur Überzeugung bestätigen, sondern es ist ein lebendiges Wort. Es macht wirklich uns fester. Es ist eine Zurüstung, eine Kraft, dass ich zu dieser Überzeugung auch stehen kann, dass ich in diesem Leben und so weiter. Wir haben in der Pause, wo wir über das geredet haben, uns daran erinnern, dass wir früher das Lied gesungen haben, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und wage es frisch. Irgendwie so. Und wenn wir die Bibel lesen, erleben wir doch immer wieder das, ich bin bestärkt in meinen Überzeugungen und in meinem Handeln. Gut, das klingt jetzt nicht so spannungsvoll, ich gebe es zu. Aber Punkt 2, was möglich ist, ist schon viel spannungsvoller. Das Zweite, was nämlich passieren kann, wenn ich das Wort Gottes an mich anlasse, ist, es fordert mich zum Umdenken auf. Hast du das auch schon mal erlebt? Es fordert zum Umdenken auf. Und was dann auch noch passieren kann, das wäre dann drittens, es fordert mich zum Umkehren auf. Und jetzt sind wir bei Spannung angekommen. Spüren wir, dass im 1 nicht so sehr, aber im 2 Umdenken und vor allem auch im 3 Umkehren eine beträchtliche Spannung liegt. Also wir können schon mal Abstimmung machen. Null Spannung bis 5. Hey, machen wir es mal so. Was würdest du sagen? Bestärkt mich meine Überzeugungen. Wie viel Spannung ist da drin? Die wollen mitmachen. Easy, hey, das geht. Ja, sind mehr die Jüngeren, die das cool finden. Umdenken. Kannst du es ja im Kopf machen, wenn du dich nicht getraust. Umdenken, viel Spannung hat es? Ich würde sagen 3. Yeah. Weißt du wieso? Weil beim Umkehren bin ich definitiv beim 5. Das ist eine Herausforderung. Warum ist das so? Es ist ganz einfach. Wir alle werden gerne bestätigt. Geht es dir auch so? Ich weiss, dass es dir auch so geht. Weil Bestätigung ist eigentlich ja ein Kompliment. Du machst es schon super, weiter so. Das ist das, was wir alle gerne hören. Weiter so. Umdenken, das mache ich schon gar nicht so gerne. Und es ist gar nicht so einfach, mich zum Umdenken zu bewegen. Das kann mein Steff bestätigen. Das braucht ein paar Fakten. Und dann kommt sofort, warum, aber, automatisch verteidigen wir unsere bisherige Meinung. Ganz intuitiv. Weil Umdenken ist alles eingestehen. Ich bin bis jetzt falsch gelegen. Und das ist nicht so einfach. Und da sind wir erst bei Spannungslevel 3. Der Durchschnitt war 5, wenn es ums Umkehren geht. Das ist dann die echte Challenge. Da ist die Selbstverteidigung noch viel, viel stärker. Wenn ich umkehren sollte, dann fühle ich mich zuerst mal angegriffen, wir fühlen uns kritisiert, wir fühlen uns in Frage gestellt. Und dass das so gelingen soll, umkehren, müssen wir zuerst unseren Stolz in den Griff bekommen, dass wir uns das überhaupt eingestehen. Wir müssen unsere Selbstgerechtigkeit überwinden. Und am Schluss ist es ein brutaler Schritt von Demut. Hast du dich schon mal bei jemandem entschuldigt? Ich hoffe schon. Das ist eben schwierig, weil man muss umkehren. Das ist das Spannungsfeld. Und ich würde gerne ein Fallbeispiel machen. Würden wir alle zustimmen, dass Jesus immer die Wahrheit gesagt hat? Haben wir hier Konsens? Weil Jesus hat von sich selbst gesagt, ich bin die Wahrheit. Also, das wäre jetzt spannend, hätte er überhaupt lügen können. Das wäre jetzt das ist eine typische theologische Frage vom Mittelalter. In der Hochscholastik hat man über solche Sachen diskutiert und meterweise Abhandlungen geschrieben. Hätte Jesus können lügen? Lassen wir das? Aber wir sind uns einig, Jesus hat immer die Wahrheit gesagt. Er hat immer den Menschen geliebt. Er ist immer ganz Mensch gewesen, jawohl. Aber auch ganz Gott. Und am Schluss vom Leben hat er den Erlösungsweg vollbringen. Gut. Das ist mal die Vorbemerkung zu diesem Text. Ich würde vorstellen, dass man sich in Zweiergruppen einander sich zuwendet und mal zusammen die paar Verse liest in Matthäus 16, 21 bis 23. Wenn wir immer denken, Pharisäer, ja die Heuchler und so. Okay, das sitzt, was Jesus hier sagt. Und Jesus vertreibt nicht den Dämon, der in Petrus sich hineingeschlichen hat, weil er wendet sich zum Petrus und er sagt, es ist nicht satanisch, was du sagst, es ist menschlich. Also das wäre meine Interpretation. Wir haben in einer Pause im Staff mal ein bisschen austauscht. Ich dachte, ja, vielleicht war das die Kultur gewesen. Da ist man einfach ein bisschen direkter miteinander umgegangen. Oder der Petrus war einfach so ein Typ gewesen. Mit dem hast du Klartext reden müssen, sonst hätte er schon gar nicht geschnallt. Und das macht alles irgendwo eine Rolle spielen. Aber persönlich glaube ich, die Konfrontation ist wegen dem so scharf. Weil der Petrus das Zentrum der Mission von Jesus in Frage stellt. Hier geht es um alles oder nichts. Der Messias ist gekommen zum Leiden und am Kreuz zu sterben. So hat das auch die Propheten angekündigt, Jesaja 53 und. Und ich möchte Peter so etwas, ein bisschen Schutz nehmen. Er hat ja Jesus nicht extra probiert, ihm etwas Falsches einzureden. Er hat einfach voll in seinem Denken, dass der Messias König muss sein, dass er muss herrschen und ganz sicher nicht leiden und untergehen. Das war ihm so klar gewesen. Und wegen dem, also, ich weiß nicht, was bei dir in der Bibel steht. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Petrus fuhr Jesus an. Er tadelte ihn. Oder ein bisschen moderner übersetzt. Er versuchte mit aller Macht, Jesus davon abzuhalten, dass er seinen eigentlichen Grund von seinem Kommen erfüllen kann. Und er merkt nicht, dass er eigentlich das Gleiche sagt, was der Teufel Jesus schon in der Wüste bei den Versuchungen gesagt hat. Du kannst alle Macht haben und du kannst sie viel einfacher haben, ohne zu leiden. Es gibt eine Abkürzung, indem du mehr arbeitest und dem Vater ungehorsam wirst. Okay, es geht mir eigentlich gar nicht jetzt darum, die Stelle einzuordnen. Mir geht es mehr darum, was geht im Petrus jetzt vor? Hat die Situation vor Augen? Mit aller Macht Jesus abhalten, Jesus dreht sich um. Und er hat Klartext mit ihm. Tauscht euch kurz aus. Was geht in ihm ab? nicht denkt. Und ich habe mit 4 Stichwörtern mal so das Spektrum der möglichen Reaktionen aufgeschrieben. 1 ist einsichtig. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist empört. Komm nicht so, Jesus. Kränkt. So hart, so bloßgestellt. Beleidigt. Einsichtig. Könnt hier noch anfügen, zerknirscht, hat sich entschuldigt und so weiter. Das sind die Emotionen, die er durchlebt. Eines von denen. Wir wissen es auch gar nicht. Übrigens, das wäre jetzt noch spannend. Wie hat er wirklich reagiert? Aber der Klartext, den Jesus zu ihm sagt, hat ganz sicher starke Emotionen ausgelöst. Ich vermute eher hier, so wie den Petrus kennen, als hier, ah ja, Jesus, du hast recht. Aber ich möchte ihm nicht unrecht tun, wir wissen es nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du auch schon gemerkt, dass in unserem Leben Emotionen auch so wie einen Schalter haben? Dass Emotionen eine Reaktion nachher auslösen. Hast du auch solche Schalter? Wie kann der Petrus jetzt reagieren? Du schaust noch einmal ganz kurz aus. Welche Optionen stehen im Offen? Also wenn wirklich das empört, kränkt, beleidigt, einsichtig seine Emotionen sind, dann vermute ich, dass er 3 Möglichkeiten hat, zum Reagieren. Gegenangriff. Wenn ich empört bin, wenn mich jemand kränkt, in der Regel gehe ich zum Gegenangriff über. Wenn mich jemand beleidigt, intuitive Reaktion ist, ich verteidige mich. Es ist auch ein bisschen angriffig, aber es ist mal zuerst Schutzwahl, dass die Beleidigung nicht durchkommt. Und nur wenn ich einsichtig oder zerknirscht die Emotion habe, bin ich überführt und mache einen Rückzug, entschuldige mich. Gegenangriff, Verteidigung, Rückzug. Jetzt, das ist das Fallbeispiel, wir wissen nicht, wie der Petrus reagiert hat. Vielleicht, so könnt ihr mir vorstellen, hat er 1-2 Tage gebraucht, um sich wieder einzurenken. Ich könnte es mir echt vorstellen. Es ist so die Faden gerade direkt Klartext. Aber eins ist sicher, Beziehung ist nicht zerbrochen. Und das ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich nach dieser Konfrontation. Und wir sind jetzt am Ziel von diesem Fallbeispiel. Warum ist Beziehung nicht zerbrochen? Könnt ihr über das noch einmal austauschen? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Warum ist die Beziehung nicht zerbrochen? Trotz dem Klartext. Mit folgender Aussage: Von einem Freund kann ich die Wahrheit annehmen, denn ich weiß, er meint es gut mit mir. Er will mein Bestes. nur erklären, dass die Beziehung nicht zerbrochen ist, hat etwas mit der Tiefe dieser Beziehung zu tun. Wo Petrus trotz, ich bin sicher, er war beleidigt, so viel ist er zwischen den Zielen, trotz seiner kränkten Gefühle gewusst hat, aber Jesus, er ist nicht gegen mich, er ist für mich. Und diese steinharte Konfrontation, wenn sich der Petrus nicht hat korrigieren lassen, von seiner menschlichen Sicht, spätestens mit dem Tag vor Kreuzigung, hat er nicht mehr ein Teil dieser Jesusbewegung sein. Es hat die Konfrontation gebraucht und sie ist zutiefst heilsam gewesen, so hart, wie sie in diesem Moment war. Ich kann mir das eigentlich fast nicht vorstellen. Wenn das die anderen sogar noch mitbekommen haben, wo ich auch sicher bin. Puh. Gut, jetzt haben wir genug über Petrus geredet. Es ist immer einfacher, über die anderen zu reden. Jetzt drehen wir den Spieß und wir reden über uns selber. Wir sagen, ich will die Wahrheit, klar. Solange sie mich bestätigt. Aber was ist, wenn ich durch das, was ich vor Wahrheit anfange zu ahnen, zu erkennen, in ein Spannungsfeld hineinkomme, will ich es denn noch immer? Das sollte man sich sehr gut überlegen. Das Fragezeichen ist falsch, merke ich gerade, da habe ich etwas reinkopiert. Will ich nach Wahrheit streben, selbst wenn ich dadurch in ein Spannungsfeld gerate? Fragezeichen. Wenn es ums Umdenken geht und noch mehr, wenn es ums Umkehren geht, dann sind wir als ganzheitliche Personen herausgefordert. Nämlich, vielleicht in meinem Verstand, dass ich das nicht verstehe. So wie es an Petrus gegangen ist, er es nicht können verstehen. Dass der Messias leiden, Messias untergehen, kann doch nicht sein. Das verstehe ich nicht, das überzeugt mich nicht. Und um es zu illustrieren, was ich meine, nehme ich einfach den Klassiker von biblischer Ethik, die biblische Sexualethik. Wo sagt, über das können wir gerne mal reden, so einen Klartext oben, aber ich stelle es jetzt einfach mal so in die Mitte, so wie es Gemeinden in der Regel sagen. Sexualität gehört in die Ehe und nur dorthin. Okay. Aber ich verstehe es nicht, kann man sagen. Warum sollte ein Trachtungsjahr auf dem Standesamt mehr wert sein als ich liebe dich von ganzem Herzen, was wirklich aus dem Herzen kommt? Ich verstehe es nicht. Wenn man weiss, wie viel Ehen scheitern an unbefriedigendem Sex, ist es nicht naiv, das vorher nicht auszuprobieren. So. Ich verstehe es nicht. Das ist die erste Herausforderung, der Verstand. Aber nicht die einzige. Dann kommen noch Gefühle dazu. Jetzt sind wir, das ist eigentlich ein super Beispiel. Stell dir vor, du hast eine Freundin. Du lernst Jesus kennen, liest die Bibel und sagst ihr, wir können leider nicht mehr zusammen schlafen, bis wir verheiratet sind. Ich bin sicher, das löst mega viel Angst aus. Wie bist du nicht da? Was sagt sie? Will sie mich noch? Stehe ich alleine da? Und so weiter. Ein Umdenken führt uns immer in einen Loyalitätskonflikt hinein. Das Wort Gottes, so wie ich es jetzt verstanden habe, und die auf der anderen Seite, die ich bis jetzt auch dazugehört habe, die es bis jetzt anders gesehen haben. Und jetzt bin ich hin und her gerissen. Und da ist sicher Angst, Unsicherheit, die ganz starken Emotionen, neben dass man sich ja nicht eingestehen, dass man falsch gelegen ist und so weiter. Gefühle sind herausgefordert. Und das wird eigentlich schon länger, aber es kommt noch ein Bereich dazu. Der Wille. Wollt ihr denn das überhaupt? Mag ja sein, dass man bis zur Ehe warten sollte, aber wollt ihr das? Wollt ihr das annehmen? Weitermachen wie bisher ist immer einfacher. Weil da ist man im Trott vor Gewohnheit, da muss man nichts begründen, nichts ändern, man kann einfach weitermachen. Wollt ihr das? Das ist das Spannungsfeld. Dass wir damit rechnen müssen, wenn wir die Bibel lesen, dass ich nicht nur bestätigt wird, hoffentlich viel, aber ab und zu in ein Spannungsfeld hineingeführt wird, wo mein Verstand herausgefordert ist, wo meine Gefühle herausgefordert sind und wo letztlich mein Wille herausgefordert ist. Und dort sind wir am entscheidenden Punkt. Ich wollte das vorschieben, dass wir nicht am Schluss als Gemeinde Fraktionen haben, das sehe ich so, das sehe ich, und wir diskutieren über weiss nicht was. Aus seelsorglichen Gründen. Und Dani wiederholt das immer wieder. Seelsorge bedeutet auch Seelsorge tragen. Müssen wir vorsichtig sein. Und noch eines ist klar, wir müssen immer sorgfältig prüfen. Habe ich es überhaupt richtig verstanden? Ist ja klar. Ist das die korrekte Auslegung? Prüfen nach dem besten Wissen und Gewissen, aufrichtig prüfen. Und das bedeutet, fein in sich hineinhören, sind die Einwände, die jetzt in mir aufsteigen, weil ich es nicht verstehe, weil es mir Angst macht oder weil ich es nicht will. Verstehen wir? Das ist der seelsorgliche Aspekt von diesem Spannungsfeld. Wir müssen aufrichtig bereit sein, uns dem zu stellen. Und wenn wir merken, nach bestem Wissen und Gewissen, die Bibel sagt das, aber ich verstehe es nicht, dann sind wir eigentlich am Punkt, wo wir sagen, ja, wer bin ich? Weiss der Konstrukteur nicht ein bisschen besser als ich? Ich vertraue. Und wenn mein Gefühl mich hindert, weil ich Angst habe, dass wir sagen, ah, was sind meine Gefühle? Es ist wichtiger, dass ich Jesus gefalle. Und wenn ich nicht will, dass ich das merke, mein Widerstand ist, weil es mir nicht passt. Und nicht, dass ich anfange, nachher irgendwelche Sachen in Text hineinzulesen, in Bibeltext hineinzulesen, hinein erklären, wo so nicht steht. Mit dem Gebet, Vater im Himmel, du sagst, Heilige sei durch die Wahrheit. Hilf du mir, die Wahrheit zu verstehen. Hilf du mir festzuhalten, und das ist das Entscheidende. Ihm nicht verstehen, in dem unsicheren Gefühl, im Willen, der noch nicht überzeugt ist, dass du Gott gut mit mir meinst. Die Überzeugung brauchen wir. Gott, du meinst es gut mit mir. Wir singen ein neues Lied, du bist gut. Wenn wir das singen, könnt ihr das denken. Das Spannungsfeld. Gott, du meinst es gut. Du willst mich nicht einschränken, du willst mich nicht dir führen, sondern du meinst es gut. Du weißt, was gutes Leben ist. Ich bin so dankbar, dass das keine rein persönliche Angelegenheit ist, wo wir alle Fragen für uns selber müssen nacheinander denken, sondern wir dürfen als Gemeinde unterwegs sein, als Gemeindefamilie, wo vieles einfach, ich sage jetzt mal, ihre gute Tradition kanalisiert ist. Und nicht nur wir als Gemeinde, es gibt auch eine gute christliche Praxis über die Jahrhunderte eigentlich. Ich würde noch sagen, ich schaue nicht einfach auf die sich Christen nennen, sondern die Bibel gleich wie ich als zuverlässig anschauen und höchste Autorität. Das ist das Entscheidende. Und das heisst nicht, dass es Ausstützungen geben kann. Also jetzt, vor meiner Generation ist das Schlagzeug kritisch gewesen. Aber das müssen wir im Kontext verstehen. Wo der Rock'n'Roll aufgekommen ist, mit einer Lebensform, die offensichtlich viel zu freizügig war, was die Bibel schon nicht entspricht, hat man das wie zusammen abgelehnt. Das ist so im gleichen Päckchen auf die Seite geschoben worden. Und hat man nachher gemerkt, okay, das ist eigentlich ein bisschen gar einfach, weil es gibt viel Poken und viel Zimbeln und laute Zimbeln in den Psalmen. Das kann nicht gemeint sein. Wir müssen das trennen zwischen der Ethik von dieser Musik und der Musik selber. Und dann hat man das wieder justiert. Also, ich glaube, da müssen wir immer dran sein. Wir haben Kopftuch, Frisur, Rock, ja oder nein. Das sind all die Fragen. Aber wenn wir ehrlich sind, das sind nicht die grossen ethischen Fragen, oder? Das sind wirklich, sage jetzt mal, nebensächliche Sachen, die man korrigiert hat. Und sonst würde ich sagen, sehen wir über Jahrhunderte eine grosse Konstanz. Ich will nach Wahrheit streben, selbst wenn ich durch das in ein Spannungsfeld hineingerate. Das ist eine mega gefährliche Aussage, aber eine heilsame. Ich würde gerne das Fragezeichen ersetzen mit einem Ausrufezeichen. Das stimmt nämlich auch grammatikalisch. Und das ist das, was mein Anliegen und mein Gebet für die Gemeinde und für uns alle ist. Und wir können abschliessend natürlich denken, was dort die Alternativen wären. Wenn man Wahrheit erkennt, meine, man kann sie ablehnen. Nachdem Jesus 5000 Leute gespeist hat, ein krasses, geniales Wunder, am nächsten Tag sind die Menge ihm nachgereist, haben noch einmal ein Wunder gesehen. Und Jesus hat sie einen Schritt weiter in die Wahrheit hineinführen. Und hat ihnen gesagt, ich bin das Brot vom Leben. Die brauchen nicht nur das Brot, die brauchen auch mehr. Und die Juden waren so etwas von empört. Sie haben es abgelehnt. Es steht in den Evangelien, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Und so reagieren viele auf das Wort Gottes. Die Aussagen, die sind hart, sie sind sinnlos, sie sind aus der Zeit gefallen. Wer kann das hören? Und es steht in den Evangelien, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und nicht mehr mit ihm. Und da würde ich sagen, die waren wenigstens konsequent gewesen. Wir Christen neigen manchmal dazu, zu sagen, Jesus, das ist harte Rede. Gell? In diesem Punkt sind wir uns nicht einig. Sonst schon. Ich bin nicht sicher, ob das geht. Ehrlich gesagt. Weil Jesus hat gesagt, wer mein Wort hört und tut, der baut sein Haus, Lebenshaus auf den Felsen. Die waren wenigstens konsequent gewesen. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Wie habe ich das geschrieben? Oh. Ausweichend. Da gibt es auch ein super Beispiel in der Bibel. Nämlich der Pilatus. Wo Jesus vor Pilatus geführt wird, offenbart er sich ihm. Und der Pilatus, der ein Machtmensch war, nimmt sofort die Autorität von Jesus wahr. Obwohl er gebunden und so vor ihn geführt wird, er checkt das sofort. Und Jesus fordert ihn direkt raus. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Und der Pilatus ist so etwas von einem warnenden Beispiel für uns alle. Weil was macht er? Er weicht einfach aus. Er spürt, es wäre richtig. Aber er weicht aus. Was sagt er? Wahrheit. Was ist schon Wahrheit? Er geht raus und obwohl er überzeugt ist, Jesus ist unschuldig, das sagt er ja auch, ich finde keine Schuld, getraut er sich nicht so zu handeln. Wäscht seine Hände noch in Unschuld, als ob das etwas bringen würde. Schlussendlich ist es gleich er, der Jesus zum Tod verurteilt. Also, Pilatus ist für mich echt ein abschreckendes Beispiel. Weil er so tut, als könnte er es offen lassen. Aber das ist eben das Risiko, wenn man sich mit Klartext dem Wort Gottes auseinandersetzt. Immer. Wir können es nicht offen lassen. Sobald wir merken, der Heilige Geist redet zu mir, kann ich es ablehnen. Ich kann ausweichen, aber eigentlich ist auch das ein Ablehnen. Und was gibt es denn noch? annehmen. Und da ist jetzt der Petrus ein super Beispiel. Und es ist cool, dass man einsteigen kann mit dem Petrus als schlechtes Beispiel und aufhören mit dem Petrus als gutes Beispiel. Weil bei dieser Situation, bei der Speisung der 5000, da sind die Jünger auch nervös geworden. Weil sie gesehen haben, die gehen, ihre Gesichter immer länger. Und ich bin sicher, sie waren echt verunsichert gewesen. Und ihnen war das, glaube ich, auch ein bisschen zu hart gewesen. Die haben sicher auch gedacht, Jesus, ein bisschen Diplomatie wäre vielleicht auch noch etwas. He? Sie haben so niedergeschlagen reingeschaut, dass Jesus sie am Schluss fragt, wollt ihr auch gehen? Und der Petrus, er ist ein super Beispiel. Wisst ihr, was er sagt? Dieser Satz, den müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Der ist so entscheidend. Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Was wären denn die Alternativen? Es passt uns nicht, was du sagst. Aber wohin sollten wir denn gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Können wir das mitnehmen zum heutigen Abend? Wenn uns irgendetwas, was wir im Wort Gottes lesen, uns überführt und wir das Gefühl haben, das ist die richtige Auslegung. Ich kann es noch checken mit anderen, vielleicht nicht unbedingt im Internet, aber jemand von der Gemeinde fragen, wie siehst du das? Finde ich viel besser Möglichkeit. Und das bestätigt ist, aber mein Verstand, meine Gefühle, mein Wille schon gar nicht, die Demut zu haben, woher sollte ich denn sonst gehen? Du hast Wort vom lebendigen Leben. Du bist der Heilige von Gott gesandt. Da kommt so viel von Vertrauen zum Ausdruck. Und einfach die Demut, du kommst ja von Gott. Du wirst es wissen. Und glaubt mir, das ist einfach die grosse Schwäche der heutigen Zeit. Von dieser krassen Individualisierung, wo schon Schüler das Gefühl haben, am Lehrer müssen sagen, das stimmt nicht. Sondern den Platz einzunehmen. Wenn du der bist, der Gesandte Gottes, dann wirst du wohl besser wissen als ich. Ich möchte hier schließen. Das wären die drei Fragen. Jetzt habe ich vergessen zu klicken. Und hier ist noch Johannes 6, 68. Das haben wir schon vorgelesen. Ich fände es schön, wenn wir als Kleingruppe zusammenhocken könnten. Und die, die in Kirche sind, dürfen sich irgendjemandem anschliessen, den sie jemanden kennen. Und zuerst mal über diesen Satz austauschen. Ein bisschen provozierend ausgedrückt. Das Gefühl, durch die Wahrheit Gottes eingeengt zu sein, ist eigentlich Misstrauen seiner Liebe gegenüber. Und nachher austauschen. Wo bin ich denn am meisten herausgefordert? In welchem Bereich? Da sind wir auch ein bisschen unterschiedlich. Ich bin eher der Kopfmensch. Ich bin hier oben. Das ist schon verraten. Und nachher wollen wir füreinander beten, einander segnen und einander das Gute Gottes in unser Leben hineinbeten. Und zu einer Viertelstunde würde ich nachher Abschluss machen. Dann sind wir sicher vor der halben fertig mit unserem Programm. Okay, können wir uns ein bisschen verteilen und uns gegenseitig suchen, zusammenhocken. Danke vielmals.